Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Wie sehr beschäftigt Sie eigentlich der Gedanke, irgendwann mal an Demenz zu erkranken? Aktuell leben ungefähr 2 Millionen Deutsche mit dieser Erkrankung, mit diesem Bröckeln von Erinnerungen. Einige davon kenne ich und Sie vermutlich auch. Die Experten heute zum Thema Demenz, und wir sprechen über dieses Thema mit jemandem, der sich richtig gut auskennt, mit Matthias Wirz, Alterswissenschaftler und Projektleiter bei der Diakonie-Haltestelle Langwitz. Herr Wirz, wenn wir von Demenz sprechen, denken viele automatisch, das ist jetzt hier eine Krankheit. So ist es nicht. Das ist ein Überbegriff, ein Sammelbegriff. Dahinter verstecken sich ganz viele Formen. Wie viele Formen der Demenz gibt es denn?
Also wir wissen, es gibt ungefähr über 200. Das kann man gut vergleichen mit Äpfeln und Obst. Also Obst ist eine Gruppe von Nahrungsmitteln. Äpfel sind die in Deutschland am häufigsten gegessenen. Und Demenz ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Krankheiten. Und Alzheimer ist die bei weitem häufigste Demenzerkrankung.
Jetzt haben alle Formen der Demenz eins gemeinsam: wir können sie nicht heilen, aber es gibt mittlerweile schon Möglichkeiten, um ja, diesen Prozess zu verlangsamen. Ich habe gelesen, es gibt ein Antikörpermedikament zum Beispiel gegen Alzheimer. Und was ich auch sehr interessant fand, es gibt Studien, die besagen, eine Impfung gegen Gürtelrose hat auch einen positiven Effekt.
Ja, das Letzte stimmt. Noch eine kleine Korrektur. Ja. Es gibt 2% der Demenzen, die wir heilen können, wenn sie zum Beispiel einen Vitamin-B2-Mangel haben oder eine Schilddrüsenüberfunktion. Also es gibt sehr seltene Formen, die können wir heilen. Deswegen ist es wichtig, bei einem Symptom zum Arzt zu gehen und das ausschließen zu lassen. Und mit der Gürtelrose, das ist unser neuester Clou. Man hat vor einigen Jahren in Wales alle Menschen bis 80 kostenlos gegen Gürtelrose geimpft. Und alle ab 80 mussten das bezahlen. Und jetzt, Jahre später, merkt man, dass von der geimpften Gruppe, die Leute haben 20% weniger Demenz. Und das ist eine Gruppe von 230.000 Menschen. Das ist viel genug, um zu sagen, es ist repräsentativ. Und warum das jetzt so ist, das müssen wir noch gucken. Wir denken in letzter Zeit, dass es viel mit Immunisierung zu tun hat. Darauf nehmen auch die neuen Medikamente Bezug.
Welche Symptome sind denn eigentlich typisch für eine Demenz? Worauf sollte man da achten?
Also es gibt die viel besprochene Vergesslichkeit, aber nur eine bestimmte Form davon, das Kurzzeitgedächtnis, das, was wir heute alle ab heute Morgen gemacht haben. Wenn wir beide hier im Studium jetzt diese Form hätten, dann wüssten wir nicht, haben wir gefrühstückt, was haben wir gefrühstückt, wie sind wir hierher gekommen, was war vor 5 Minuten. Und das ist natürlich super verunsichernd. Aber die gute Botschaft ist, Vergesslichkeit ist keine Demenz. Wenn Sie sich jetzt mal nicht merken können, wer hat im Paten diesen eine Nebenrolle gespielt oder wie war nochmal der Name der Tante meiner Mutter, das ist keine Demenz. Da können Sie ganz beruhigt sein. Das ist etwas sehr Uncharmantes, das nennt sich altersentsprechende Vergesslichkeit und es fängt mit 20 an. Man kann aber was dagegen tun.
Was macht es eigentlich mit Ihnen, wenn Sie hören, die Zahl der Demenzerkrankten steigt rasant. Studien erwarten im Jahr 2050 eine Verdreifachung. 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen, darunter immer mehr Jüngere. Also ich finde es schon irgendwie bedrohlich, diesen Gedanken, irgendwann vielleicht das Gedächtnis zu verlieren, die Erinnerungen auch, die Persönlichkeit, die sich verändert. Wir sprechen ja heute in den Experten über Demenz mit Matthias Wirz. Er ist Alterswissenschaftler und Projektleiter bei der Diakonie-Haltestelle Langwitz. Lieber Herr Wirz, können Sie uns vielleicht kurz und verständlich erklären, was passiert da eigentlich genau in unserem Kopf? Welche Veränderungen finden statt?
Unser Gehirn ist im Grunde, wenn man sehr einfach sagt, in 3 Schritten organisiert. Es gibt Nerven, es gibt Verbindungen zwischen diesen Nerven und die bilden Netzwerke und haben jeweils eine Funktion, dass wir uns erinnern, dass wir Emotionen haben oder anderes. Und bei einer Demenz sind Nerven und die Verbindungen der Nerven beschädigt oder werden zerstört und dann kann das Gehirn dort die Funktionen nicht mehr ausfüllen. Das kann man sich vorstellen wie bei diesem Spiel Stille Post. Wenn da einer ausfällt, wird die Botschaft falsch weitergegeben. Und bei den Demenzen ist es leider so, dass die sich fortsetzen. Die halten nicht irgendwann an, sondern das betrifft dann immer noch einen weiteren Gehirnbereich, weil wir, wie gesagt, bis auf diese 2% noch kein Mittel gefunden haben, um das wirklich zum Stillstand zu bringen oder sogar zu heilen.
Demenz wirkt sich auch auf unser Verhalten aus. Ich habe das selbst erlebt bei uns in der Familie. Mein Schwiegervater ist an Demenz erkrankt. Und als die Erkrankung schon weiter fortgeschritten war, man konnte beobachten, er hat dann einfach nur noch still, ruhig in einem Sessel gesessen. Ja. Apathisch fast, würde ich es bezeichnen. Und das mitzuerleben, das tut natürlich weh und zeigt aber auch, wie stark die Demenz einen Menschen verändern kann. Gibt es Fähigkeiten, die irgendwie erhalten bleiben oder baut sich alles irgendwann komplett ab?
Also wenn eine Demenz sehr, sehr weit geht und sehr lange dauert, man spricht dann von schwerer Demenz, gehen wirklich sehr viele Fähigkeiten verloren. Aber was immer erhalten bleibt, ist eine Fähigkeit zu fühlen, auch eine Fähigkeit zu reagieren. Also bei Apathie sagt man manchmal auch, es ist eine Reaktion darauf, dass mir was zu viel ist. Oder ich ziehe mich zurück, dann kann ich mich nicht blamieren. Das ist auch ein Ansatz. Und man kann Menschen, Apathie ist für die Angehörigen das Allerbelastendste, wenn jemand was nicht mehr macht und ich biete ihm so viel an und dann kommt keine Reaktion. Man kann dann versuchen, die Menschen mit sinnlicher Wahrnehmung aus der Reserve zu locken, Bilder zu zeigen, Musik zu spielen und zu gucken, ob das wirkt. Aber ja, es gibt Reaktionen auf die Erkrankung, die wir dann im Verhalten sehen, dass zum Beispiel jemand wütend wird oder depressiv wird. Das ist jetzt nicht so, dass das Verhalten unbedingt sofort verändert ist, sondern dass vieles auch eine Auseinandersetzung mit dieser Erkrankung ist.
Was wäre so Ihre erste Reaktion, wenn Ihnen jemand sagt, ich arbeite mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind? Ich glaube, ganz viele würden spontan sagen, wow, Respekt. Unglaublich wichtiger Job, ich könnte das nicht. Aber Matthias Wirz, Alterswissenschaftler und Projektleiter bei der Diakoniehaltestelle Langwitz, arbeitet schon seit ganz vielen Jahren mit Menschen, die mit einer Demenz leben und berät auch deren Angehörige. Was ist für Sie persönlich die größte Herausforderung in der Arbeit mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die Menschen mit Demenz sind für mich nicht so herausfordernd, weil ich lerne die ja kennen, wenn die schon krank sind. Ich erlebe nicht die Verluste, die ihre Angehörigen und sie selber erleben. Ich lerne in erster Linie faszinierende Persönlichkeiten kennen und mit denen es schön ist, zusammen zu sein. Das gilt auch für die Angehörigen. Für mich ist eigentlich die größte Herausforderung, dass es oft einen sehr autoritären Umgang mit Menschen mit Demenz gibt. Denen sagt man ständig, was sie machen sollen, wie sie sich benehmen sollen. Die sind ja krank. Also wenn die rumlaufen oder wenn die schreien, das machen die ja nicht aus Absicht, sondern weil was in ihrem Gehirn nicht funktioniert. Also das ist eigentlich so das meiste, was mich stört, auch an anderen, manchen Akteuren in der Praxis, dass nicht genug Wissen vorhanden ist.
Aber es gibt auch ganz viele tolle Momente.
Es gibt unglaublich.
Menschen
ja,
erleben. Ein toller Moment zum Beispiel.
Wir haben einen Herrn in meinem Projekt mit Ehrenamtlichen, haben wir einen Herrn immer abgeholt zu einer Kaffeegruppe und er hat mir jedes Mal erzählt, dass er die Bäume so schön findet vor seiner Haustür. Nächste Woche hat er mir das wieder erzählt und immer wieder. Und das war halt so, dass er das vergessen hatte, dass er mir das schon erzählt hat. Aber was er nie vergessen hat, er wollte mir das zum Geschenk machen. Ich sollte mich auch freuen, weil die Bäume so schön waren. Und das zeigt auch, was nicht verloren geht, diese Art des Kontaktes. Und das war ohnehin ein wahnsinnig spannender Mensch. Der war Radioverkäufer, der hat nur Zweireiher getragen, nur Slipper. Der ist im Bus mit 87 gestanden, hat mir alle Straßen erklärt. Der war ganz jung und ich habe mich gefragt, war ich mal so jung wie der innerlich? War ich zum Glück. Und wie Sie merken, das war eine schöne Begegnung. Und hinzu kommt, ich bin oft mit dem Bus 187 gefahren, von meiner alten Wohnung zu meiner heutigen Frau. Und ich bin immer an dem Haus vorbeigefahren, wo er geboren war. Das hat er mir mal erzählt. Und das ist jetzt seitdem für mich ein guter Ort. Und wie Sie merken, die behält man sehr im Herzen. Und davon gibt es so viele Geschichten. Also da habe ich sehr viel Schönes erlebt, ja.
Viele Menschen mit Demenz spüren ja am Anfang, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe das auch bei meinem Schwiegervater erlebt. Der hat dann immer wieder auf der Couch gesessen, sich an den Kopf gefasst, sagt, Mensch, was ist denn los mit mir? Was stimmt denn jetzt hier gerade nicht? Ist das etwas, was wirklich die Menschen dann so mitbekommen oder ist das eher die Ausnahme?
Nee, das ist die Regel. Also man verliert ja bei Demenz verschiedene Fähigkeiten, sich zu orientieren, sich zu erinnern, zu planen. Und das bekommen die Menschen mit. Und nun ist das auch peinlich für sie, weil sie schon im höheren Alter sind und sie sind ja wer. Sie stellen was dar. Also sie sind Lehrer, Radiomoderatorin, Alterswissenschaftler. Und jetzt merken sie, dass sie diese Fähigkeiten verlieren. Und das ist erstmal wahnsinnig kränkend. Und dann hat das auch noch mit dem Denken zu tun. Und deswegen sagt man das nicht so schnell, wie wenn man sagt, du, ich habe jetzt immer so Herzschmerzen. Und deswegen wäre es wichtig, dass man am Anfang schon mit ihnen darüber sprechen kann und dass immer klar ist, dass sie sich anvertrauen können. Weil das sonst lange dauert und wir wissen, die Menschen am Anfang kriegen das mit. Die versuchen dann sogar, das kann man messen, schneller zu denken, das Gehirn mehr zu beanspruchen, damit sie das klären können. Und da brauchen sie uns, die wir nicht betroffen sind, als Unterstützung. Weil das ist ja eine normale Krankheit leider, das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss, sondern es ist etwas, wofür es dann Experten gibt und andere Menschen, die dann mit Nächstenliebe und Verstand mit diesen Menschen zusammen sein müssen.
Wie weit ist denn die Forschung da? Kann man sagen oder weiß man schon genau, wie die Menschen diesen Verlust, diese Erinnerung erleben? Also nicht nur als Belastung, weiß man, was das mit den Menschen macht? Gibt es da Studien zu?
Es gibt Studien, wo Menschen befragt werden und das eine ist so, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also zum Beispiel meine Frau gesagt, ich bin Auto gefahren und auf einmal wusste ich gar nicht mehr, wo ich bin. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Das konntest du doch immer. Und jetzt auf einmal, das gibt's ja gar nicht mehr. Also die sind total überrascht und schockiert. Und dann ist es halt verunsichernd. Man fragt sich, wie geht denn das weiter? Und das ist extrem kränkend, weil man ja was nicht mehr kann. Also gerade eine Frau in Westdeutschland, die Auto gefahren ist, das war ja früher nicht selbstverständlich. Und darauf ist man ja stolz. Und dann verliere ich so etwas, worauf ich stolz bin. Also es ist eine tiefe Kränkung und etwas, was Angst macht. Und wenn wir das aber wissen, die Menschen haben Angst, dann können wir vielleicht auch viele Reaktionen verstehen. Wenn die zum Beispiel sagen, das habe ich doch gar nicht, ach, ist doch gar nicht so schlimm, du vergisst ja auch mal Sachen oder so, dass wir dann vielleicht gucken, was haben sie für ein Bedürfnis? Sie haben dann vielleicht ein Bedürfnis, drüber zu reden, ein Bedürfnis, weiter so akzeptiert zu werden, wie sie sind. Auch ein Bedürfnis zu erfahren, was ist. Und dann kann ich vielleicht nicht autoritär sagen, jetzt musst du aber mal zum Arzt, sondern, Mensch, Papa, du machst dir auch Sorgen, warum du viel vergisst. Es gibt Möglichkeiten, das zu klären. Wollen wir da mal zusammen hingehen? Du entscheidest das. Ja? Du hast hier die Hoheit. Mhm. Und das ist ein ganz anderer Umgang, wo ich eben auch klar mache, du bist, egal was ist, bist mir viel wert.
Mhm. Wie wichtig sind Sicherheit und Geborgenheit dann, wenn jemand an Demenz erkrankt ist, ihm diese Sicherheit, Geborgenheit zu geben?
Es ist das Zentrale. Also wenn Sie sich ein Wort merken müssen, dann ist es das Vertraute. Wenn sich um Sie herum viel ändert und Sie laufen so ein bisschen durch den Nebel, weil Sie die Welt nicht verstehen und dann was Vertrautes haben oder jemand, der das bestätigt, was Sie sagen. Ja, das ist auch schlecht, wie es dir geht. Oder da kann man sich aber auch wirklich verängstigen. Dann habe ich jemanden, der das Gleiche denkt wie ich selber. Und wobei man muss auch nicht zu viel verlangen von Angehörigen. Das ist für Angehörige auch eine wirklich grausame Krankheit. Und wir als Gesellschaft, wir nicht Betroffene, so wie ich oder meine Ehrenamtlichen, wir müssen noch viel mehr machen, um Angehörige und Betroffene psychisch zu stützen.
Wenn Sie in Ihrer Familie schon mal mit dem Thema Demenz zu tun hatten, dann wissen Sie, dass sich der Alltag plötzlich komplett verändert und dass das alles so belastend werden kann, dass man selbst irgendwann völlig am Ende ist. Lieber Herr Wirz, lassen Sie uns doch mal so ein paar Situationen durchgehen. Situationen, in denen viele Angehörige an ihre Grenzen kommen. Was kann man dann in den Situationen machen, wie kann man mit diesen Situationen besser umgehen? Zum Beispiel, wenn ich innerhalb von 10 Minuten, übertrieben gesagt, 10-mal dieselbe Frage gestellt bekomme, das greift natürlich das Nervenkostüm an. Haben Sie da einen Tipp, wie ich damit besser klarkomme?
Das erste wäre, erlauben Sie sich dieses Genervtsein. Denken Sie nicht, mein Schwiegervater ist jetzt krank und ich darf gar nicht schlecht irgendwas denken. Natürlich sollten Sie nicht schlecht denken, aber Sie sind genervt. Das ist ein Gefühl, das haben Sie und das ist auch verständlich. Das zweite ist, versuchen Sie zu verstehen, was er für ein Bedürfnis hat. Bedürfnis ist ganz wichtig. Also er braucht offenbar Sicherheit in einer Sache, deswegen fragt er die immer wieder. Und weil er sich das nicht mehr merken kann, fragt er die immer weiter. Wenn Sie es hinbekommen, sagen Sie ruhig denselben Satz. Oder Sie können auch dann weitergehen, sagen, du bist unsicher, oder? Ich bin ja da, indem wir versuchen, dieses grundsätzliche Bedürfnis zu erfüllen. Ein dritter Tipp wäre, gönnen Sie sich wirklich Pausen. Nutzen Sie Angebote, die es gibt, Besuchsdienste,
An wen kann ich mich da wenden, ganz konkret?
Also es gibt ehrenamtliche Besuchsdienste, das wäre so die erste Stufe. Das ist sowas, was wir zum Beispiel in der Haltestelle machen. Da kommt dann ein-, zweimal die Woche ein ausgebildeter Ehrenamtlicher und verbringt Zeit mit den Kranken. Währenddessen haben die Angehörigen frei. Sie haben Zeit für sich selber und können durchschnaufen. Und das Zweite wäre, es gibt Tagespflegen. Das ist so eine Art Seniorenclub mit Therapie. Sie werden da morgens abgeholt, dann gibt es gemeinsames Frühstück, später Mittagessen, Kaffee trinken. Dazwischen gibt es sowas, das könnte man maskierte Therapie nennen. Das heißt, man macht Bewegung, aber nicht autoritär und streng, sondern spielerisch. Und ihr Erkrankter hat einen neuen Ort, trifft neue Leute und sie haben wirklich einen ganzen Tag für sich.
Das hatte ich auch mit meinem Schwiegervater erlebt, wenn ich da kurz eingreifen kann. Das Problem war, dass der dann nicht in die Tagespflege wollte. Und meine Schwiegermutter hat sich natürlich gefreut über diese, gefreut über diese Auszeit, aber er wollte nicht. Er wollte auf keinen Fall. Er hat sich geweigert.
Dann könnte man gucken, kommt da öfter ein Ehrenamtlicher und verbringt Zeit mit ihm, auf ihn zugeschnitten. Also es gibt auch Demenzen, da sind die Leute nicht so gern unter vielen. Und wenn das mit Tagespflege neu ist, kann man noch so eine Vorstufe nehmen. Also es gibt andere Dienste, so wie meinen, die bieten auch Gruppen an, so 2-3 Stunden Kaffee trinken, Mittagessen. Da kann man schon mal testen, wie das ist, wenn man 2-3 Stunden woanders ist und sich dran gewöhnen. Wenn jetzt jemand wirklich nicht in Gruppen will, ist es schwierig. Aber dann kann man eben diese Besuchsdienste nutzen, um sich ein bisschen zu entspannen.
Und noch eine letzte Frage. Wie gehe ich mit meinem schlechten Gewissen um, wenn ich mal zum Beispiel wieder laut geworden bin oder eben auch die Geduld verloren habe?
Also das geht mir unglaublich nahe, wenn Angehörige ein schlechtes Gewissen haben. Vielleicht kann man sagen, ein schlechtes Gewissen ist eine unschön verkleidete Form von Liebe. Ein schlechtes Gewissen bedeutet eigentlich, ich möchte so gut wie möglich für meinen Mann, für meinen Vater da sein und war jetzt nicht perfekt. Und ich wäre gern besser gewesen, aber wir Menschen sind nicht perfekt. Und es gibt eine Sache bei Demenz, die ganz gut ist, dass die Menschen immer spüren, wie sie ihnen gegenübertreten. Also wenn sie mal ein falsches Wort wählen, was sie natürlich nicht wollen, dann spüren die, dass sie sie lieben. Und wenn sie ihnen zugetan sind, das werden die immer mitkriegen. Und deswegen, also wenn es irgendwas gibt, was ich gerne vernichten würde, wäre es das schlechte Gewissen, weil das kein einziger Angehöriger verdient hat. Und bitte seien Sie gnädig mit sich. Wir haben so viel gelernt von Ihnen und was Sie machen, ist so toll und auch fachlich gut. Wir möchten wirklich, dass Sie das nicht haben.
Ich glaube, Empathie ist ein ganz großer Begriff. Wir sollten versuchen, immer empathisch zu bleiben, nie Vorwürfe machen und ja, immer so herangehen. Also mich erinnert die Herangehensweise so ein bisschen an die Feedback-Regeln aus der Kommunikation. Also schauen, was hat man beobachtet, immer von mir ausgehen, ich habe beobachtet, mir ist aufgefallen.
Ja, das wäre natürlich ideal, wenn wir da ganz behutsam sind und den Menschen nicht beschämen. Wenn wir also nicht sagen, dauernd fragst du dasselbe, sondern Mensch, das war jetzt das dritte Mal, dass du mich das gefragt hast, ist alles okay? Sprechen Sie einfach über das Thema Demenz so, wie Sie auch sonst in Ihrer Beziehung zu der Person sprechen. Also vielleicht haben Sie ja auch einen ganz direkten Stil und sagen sich, Mensch, jetzt hast du wieder was vergessen. Aber machen Sie das immer wertschätzend. Das klingt vielleicht ein bisschen theoretisch, so dass der Mensch sich nicht zurückgesetzt fühlt. Denn der Mensch erlebt, ich kann was nicht mehr. Und vielleicht ist so die Botschaft wichtig zu sagen, ich bin bei dir und helfe dir. Lass uns doch mal reden, was los ist. Also nicht, du musst zum Arzt, sondern das irritiert dich doch jetzt auch, oder? Und vielleicht können wir da mal gucken. Also auch dieses mit dem Wir und nicht, du musst irgendwas machen. Das wäre so, ja, es hat viel mit normaler Kommunikation zu tun.
Welche Veränderungen sind denn das jetzt aus der Perspektive der Angehörigen, die mir auffallen könnten? Also diese ständige Fragen hatten wir ja gehabt. Mir fallen Termine nicht ein, aber das muss ja dann auch schon in hoher Frequenz sein. Also welche Veränderungen nehme ich denn zu Beginn einer Demenzerkrankung bei dem anderen dann wahr?
Also verschiedene Sachen kann ich nicht mehr so gut. Ich kann mich nicht mehr so gut orientieren. Vielleicht verlaufe ich mich. Oder ich kann Handlungsabläufe nicht mehr so gut. Früher war ich so ein guter Handwerker. Jetzt ziehe ich mich da zurück und mache das nicht mehr. Ich ziehe mich überhaupt zurück. Ich bin vielleicht auch öfter mal wütend, wenn mir was nicht gelingt. Also so kleine Veränderungen sind es. Und ich komme im Alltag, das ist so die Zusammenfassung, nicht mehr so gut zurecht.
Und wann sollte ich dann mir ärztlichen Rat holen? Und zu wem gehe ich da überhaupt? Zum Neurologen oder zum Hausarzt?
Also die meisten Menschen gehen natürlich zum Hausarzt und haben hoffentlich auch gute Hausärzte. Und der Hausarzt kann erstmal ein paar Klärungen machen, aber er sollte zum Neurologen überweisen.
Wenn Sie gerne lesen, dann habe ich eine richtig gute Nachricht für Sie, denn das könnte Ihr Demenzrisiko tatsächlich senken. Es gibt eine große Langzeitstudie aus den USA, die ist gerade veröffentlicht worden und die zeigt, Menschen, die ihr ganzes Leben lang lesen, schreiben oder einfach neugierig bleiben und ihren Kopf regelmäßig erfordern, erkranken im Alter seltener an Alzheimer, also einer Form der Demenz. Lieber Herr Wirz, was können wir denn noch alles tun, außer lesen, schreiben, um unser Risiko an Demenz zu erkranken, zu verringern?
Wir können ganz viel machen, was wir auch gegen andere Krankheiten machen, so Herz- und Kreislaufkrankheiten. Wir können gucken, dass wir uns um unseren Blutdruck kümmern, dass der mit dem Medikament gesenkt wird. Wir können auf unseren Cholesterin gucken, auf Diabetes. Das sind so körperliche Erkrankungen. Wir können gucken, dass wir unser Gehirn trainieren. Also es gibt einen ganz wichtigen Begriff, das ist plastisch das Gehirn. Wenn wir anfangen, was zu machen, dann bildet sich da was neu. Und wenn wir uns immer geistig beschäftigen, egal womit.
Ob auch eine neue Sprache lernen zum Beispiel.
Ja, eine neue Sprache lernen, ob wir Schach spielen, dann nützt es was.
Sie hatten schon einige Faktoren angesprochen, die das Risiko ja begünstigen, an einer Demenz zu erkranken. Cholesterin, Diabetes, hatten Sie gesagt, Bluthochdruck. Was fällt noch darunter?
Ja, seltsamerweise auch, wenn man keine Brille trägt und kein Hörgerät nimmt, weil man dann wahrscheinlich weniger Reize hat von außen und sich mit weniger beschäftigen kann. Also das hat man wirklich festgestellt. Also der Rat wäre, wenn Sie schlecht hören, was leider oft vorkommt, nehmen Sie ein Hörgerät, wie Thomas Gottschalk.
Okay, und wenn man schlecht gucken kann, dann
nehmen Sie eine Brille.
Gerne eine Brille.
Man sagt ja auch nicht mehr Brillenschlange.
Ein Glück. Ich habe von unserem Hörer Uwe aus Langwitz eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Er schreibt, ich mache jeden Tag Kreuzworträtsel. Hilft das auch?
Das hilft auch. Also egal, womit Sie sich geistig beschäftigen, das muss jetzt nicht Goethe lesen sein. Ist natürlich toll. Sie können auch Comics lesen. Sie können Kreuzworträtsel oder Schach, alles, was den Kopf in Gang hält.
Und bei der Ernährung, auf was sollte ich da besonders achten? Ist es einfach nur eine gute, ausgewogene Ernährung?
Ja, also am besten wäre natürlich, wenn Sie diese Mittelmeerernährung zu sich nehmen. Also viel Gemüse, nicht immer Fleisch, auch Fisch. Von allem genug, von allen Lebensmittelnährstoffen genug, dann hilft es auch.
Wenn Sie mit einem Menschen zusammenleben, der an dieser wirklich fiesen Krankheit erkrankt ist, wenn Sie mit dem zusammenleben, wissen Sie, dass es im Alltag auch sehr schnell chaotisch werden kann. Es klappt nicht immer alles und deshalb sind auch Rituale eigentlich sehr, sehr wertvoll, weil die einfach eine Orientierung geben und auch Sicherheit schaffen, den Tag zu bewältigen. Und lieber Herr Wirz, das müssen gar nicht so diese großen Rituale sein, das können schon ganz kleine Sachen sein. Das kann ein Spaziergang sein, das kann das gemeinsame Frühstück sein. Mhm. Was fällt Ihnen noch ein, was man machen könnte?
Na, einfach auch Dinge, die Sie schon als Paar oder als Familie gemacht haben. Frühstück ist ein gutes Beispiel. Dann wird zu einer bestimmten Zeit gefrühstückt, dann gibt es vielleicht eine Aufgabenverteilung, wer was macht. Das kann man mit anderen Mahlzeiten auch so machen, dass man um 15 Uhr Kuchen isst. Spaziergang ist eine gute Sache, weil es einfach geht. Also nicht unbedingt was Riesiges ausdenken. Und für den Erkrankten ist das eine Sicherheit. Der ist ja so ein bisschen im Nebel und dann hat er so einen festen Ankerpunkt, der weiß, was jetzt los ist.
Wie finde ich denn jetzt heraus, was sozusagen gut funktioniert?
Es gibt ein ganz wichtiges Wort, das heißt Angebot. Machen Sie Angebote. Fragen Sie, ob jemand auf etwas Lust hat. Das kann sein, dass das klappt. Es kann auch daneben gehen. Meiner Frau, die in der Demenzarbeit ist, hat mal jemand gesagt, hören Sie mir auf mit meinem Beruf. Ich habe meinen Beruf gehasst, dann war das nicht so gut. Also fragen Sie einfach und dann probieren Sie was Neues aus, wenn das nicht klappt.
Und sicher, was auch wichtig ist, immer auch Kontakt zu haben, berühren, mal in den Arm nehmen. Das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht unterschätzen darf.
Ja, das ist ja auch sinnlich wahrnehmbar und dann ist der Mensch im wahrsten Sinne des Wortes aufgehoben. Und das kann man auch eben nicht verbal mitteilen.
Wenn Sie erlebt haben, wie es ist, wenn die Eltern oder Großeltern einen plötzlich nicht mehr erkennen, dann wissen sie auch, dass das unfassbar wehtut, dass es richtig schmerzt, obwohl man natürlich weiß, dass das auch bei Demenz natürlich passieren kann. Es ist sicherlich schwer, Tipps zu geben, wie ich mit diesem Schmerz umgehe. wahrscheinlich ist es einfach, die Situation erstmal zu akzeptieren. Das hilft ja oft schon weiter.
Also das eine wäre, wenn mein Angehöriger dement ist, dass ich mich darauf vorbereite, dass sowas kommen kann. Es kann sein, dass er mich nicht mehr erkennt. Dass ich mir als zweites sage, das ist nicht böse gemeint, das ist sein Gehirn, das das macht. In der Situation ist das maximaler Stress, das verletzt mich zutiefst und ich muss gleichzeitig, oder ich denke, ich muss gleichzeitig sofort reagieren.
Muss man gar nicht. Man kann sich Zeit lassen wahrscheinlich.
Man kann vielleicht nicht versuchen zu überzeugen, aber sagen, erkennst du meine Stimme? Fragen. Oder man kann, wenn es möglich ist, berühren. Gucken, siehst du, ich bin das, deine Tochter. Das kann man machen. Man kann die Situation dann vielleicht auch schnell beenden, wenn das alles nicht gut läuft. Und danach braucht man jemanden zum Reden, unbedingt. Einen Freund, eine Freundin, bei Bedarf auch psychotherapeutische Hilfe.
Ich habe gerade auch noch eine Frage bekommen von Tim aus Lichtenberg, dessen Mutter ist dementkrank und sie nennt ihn oft beim Namen seines Vaters. Und er fragt sich jetzt, soll ich korrigieren oder in Wirklichkeit dann sozusagen mit der betroffenen Person, also mit seiner Mutter, mitgehen?
Es gibt noch was dazwischen, wenn er sie einfach nur bestätigt. Ich würde nicht korrigieren. Wer kann alles probieren und gucken, was wirkt? Er kann sagen, nee, ich bin Tim. Mal gucken, wie es weiterläuft. Er kann mitspielen oder er kann einfach sagen, ja, du siehst jetzt deinen Vater oder mein Vater ist dir sehr wichtig. Und er kann auch gucken, was sich für ihn am besten anfühlt.
Demenz. Unser Thema heute hier in den Experten. Ich hoffe, dass wir Ihnen heute ganz viele Tipps mit an die Hand geben konnten für einen guten, empathischen Umgang mit dem Demenzerkrankten, dass wir Ihnen auch Mut machen konnten. Ich glaube, lieber Herr Wirz, der Schlüssel liegt immer auch in Geduld, in Empathie, in klarer Kommunikation, denn, und das werden Sie wahrscheinlich bestätigen, demenzkranke Menschen wollen niemanden provozieren.
Nee, die haben einfach ein verändertes Gehirn und sie verhalten sich auch anders, wenn wir gut mit ihnen umgehen. Und vielleicht ein kleines Schlusswort. Wir sind wirklich gerne als Fachleute für Sie da. Rennen Sie uns die Bude ein, bitte.
Also Demenz, eine große Herausforderung, aber niemand muss sie allein tragen. Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie Hilfe benötigen. Ihnen alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.